NDR Info. Das Forum.
Die Statistik erschreckt. Im Schnitt sterben jeden Tag 91 US-Amerikaner an einer Überdosis betäubender Drogen. Etwa genauso viele wie durch Verkehrsunfälle oder durch Waffengewalt. US-Präsident Trump hat angekündigt, formell den Opioid-Notstand auszurufen und ein Maßnahmenpaket gegen die Sucht auf den Weg zu bringen. Denn Amerikas Drogenepidemie betrifft nicht nur Junkies, die in schmuddeligen Großstadtghettos Heroin spritzen, sondern auch die weiße Mittelschicht in den gepflegten Vororten. Zu leichtfertig verschreiben Ärzte abhängig machende starke Schmerzmittel. Während die Pharmahersteller gute Geschäfte machen, versuchen Familien, Behörden und Hilfsorganisationen, die schleichende Tragödie in den Griff zu bekommen. Mark Hoffmann hat im US-Bundesstaat Maryland recherchiert, wo die Zahl der Abhängigen besonders hoch ist.
Das Schemphaus steht abgeschieden. Das holzverkleidete Gebäude ist von sattgrünem Rasen und mächtigen Bäumen umgeben. Auf der Veranda weht die US-Flagge leicht im Wind.
Up until 3 weeks ago, it was brown.
Steve Clark, ein freundlicher Mann mit grauem Kinnbart, zeigt stolz auf die hellgelben Außenwände. Vor 3 Wochen hat er sie streichen lassen. Vorher war alles braun. Das machte nur depressiv, sagt Steve. Für die Bewohner dieses Hauses macht das einen großen Unterschied. 15 Drogensüchtige leben hier zusammen auf Entzug, ausschließlich Männer. Hier in dieser Idylle, am Rande der US-Kleinstadt Bowie, im Bundesstaat Maryland, versuchen sie gemeinsam, die Sucht zu besiegen. Der frühere Eigentümer hieß Paul Champagne, deshalb der Name. Damals sind nur Alkoholabhängige ins Schemphaus gekommen. Doch dann haben immer mehr Drogensüchtige an die Tür geklopft. Als die USA vor gut 15 Jahren in eine beispiellose Drogenepidemie schlittern, haben sie auch im Schemphaus begonnen, Drogensüchtige aufzunehmen.
I work with these men, I see these men. It's a very difficult, once that addiction has a hold of them, for them to stop.
Ich arbeite mit ihnen. Wenn die Sucht sie einmal gefangen genommen hat, ist es so schwer, wieder aufzuhören.
One pill is never enough.
Es muss immer mehr sein. Mehr ist die Lösung für die Süchtigen.
More is the solution for the addict.
Wir versuchen sie also dahin zu bekommen, dass sie sich selbst wohlfühlen, dass sie emotional ausgeglichener sind, damit sie aufhören, sich diese Stoffe zu verabreichen. Aber das ist so schwierig mit den Opioiden. Die sind so stark und unheimlich. Das ist mittlerweile eine gewaltige Herausforderung. Und wir wissen nicht, was sie genommen haben. Es gibt alle möglichen chemischen Mittel.
Dave trägt ein Football-Shirt seiner Lieblingsmannschaft, den Baltimore Ravens. Mit seiner roten Gitarre sitzt der 46-Jährige vor dem gelb gestrichenen Haus, die Augen zugekniffen. Seine schmalen Finger tanzen über die Saiten.
You know, this life in recovery here is far better than anything I've known.
Weißt du, das Leben hier im Entzug ist sehr viel besser als alles, was ich in den vergangenen 20 Jahren während meiner Sucht hier erlebt habe.
You know, I'm able to do things.
Bin jetzt wieder aktiv. Ich habe zum ersten Mal wieder ein soziales Leben, und wie früher, als ich normal gearbeitet und mich immer auf die Wochenenden gefreut habe.
Trotzdem, gelassen wirkt Dave selbst an solch einem sonnigen Tag nicht so recht. Er schaut konzentriert, etwas verbissen. Bei Dave sind es die Pillen, Schmerztabletten auf Rezept, von denen er versucht loszukommen. Die Falle schnappt vor mehr als 20 Jahren zu. Dave liegt damals im Krankenhaus. Am Anfang steht der höllische Schmerz. Ein Blutgerinnsel fesselt ihn ans Bett. Gegen die qualvollen Schmerzen wollen ihm die Ärzte Schmerztabletten geben.
Sie haben mir verschiedene Fragen gestellt, ob ich zur Abhängigkeit neige und ob ich sicher sei, dass ich diese Opioide für eine längere Zeit nehmen könne. Ich habe damals in einer Apotheke gearbeitet. Ich habe gesagt, klar kann ich damit umgehen, kein Problem. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Ich habe die Schmerzmittel genauso eingenommen, wie sie verschrieben wurden. Und es hat funktioniert.
Die Tabletten erfüllen ihren Zweck. Sie betäuben seine Schmerzen.
I was actually somewhat comfortable during the time with my going off my blood clot. You know, I was able to do stuff. I wasn't in excruciating pain all the time.
Es geht bergauf. Dave erzählt, dass er damals stark übergewichtig ist. Ein Pfundskerl, aber keineswegs träge. Er hat einen Job, Freunde, ist voller Energie. Das Blutgerinnsel bildet sich langsam zurück. Dank der Medikamente kann er seine Schmerzen kontrollieren, kann wieder stehen und gehen. Nach 5 Monaten möchte er wieder zurück ins Büro. Dave ist motiviert, er spürt neue Lebensenergie. Am Abend vor dem ersten Arbeitstag schluckt er, wie geplant, die letzte Pille.
Am nächsten Tag ist es mir total dreckig gegangen. Mir ist kotzübel gewesen. So schlimm habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. Mir ist schwindelig gewesen. Mein ganzer Körper hat wehgetan. Ich habe wahnsinnig geschwitzt. Ich habe gezittert. Ich musste mich übergeben und habe zur gleichen Zeit Durchfall gehabt. Es ist schrecklich gewesen. Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Es war schlimm. Ich erinnere mich, ich bin ins Krankenhaus gegangen. Ich habe gedacht, ich muss sterben.
Die Ärzte in der Notaufnahme versuchen, ihm zu helfen und greifen in der Not zu starken Schmerzmitteln.
As soon as I took the pain meds, I was fine.
Die Schmerzen wie weggeblasen.
Instantly fine.
An diesem Punkt habe ich gemerkt, ich bin nach Schmerzmitteln süchtig.
Daves Leben folgt plötzlich einem neuen Takt. Den geben die Tabletten vor. Zunächst sind es 3 am Tag. Ohne seine tägliche Pillenration würde er keinen einzigen Tag überstehen, erzählt er. Dave hängt am Haken der Opioide. Und mit ihm Millionen anderer US-Amerikaner. Einige von ihnen kommen nie mehr los.
Every 19 minutes, someone dies from an accidental drug overdose.
Overdoses. They're now the number one killer.
The United States is in the midst of the worst drug addiction epidemic in its history.
A new study finds the opioid epidemic has put a heavy burden on hospitals across the country.
Die letzten offiziellen Zahlen der US-Regierung sind aus dem Jahr 2015. Im Durchschnitt kommen regelmäßig etwa genauso viele Menschen durch eine Opioid-Überdosis um wie im Straßenverkehr oder durch Waffengewalt. Rund 33.000 Amerikaner im Jahr. Seit 1999 ist diese Zahl geradezu explodiert. Heute sterben 4-mal so viele Menschen an Heroin, an starken Schmerzmitteln auf Rezept oder dem hochwirksamen Betäubungsmittel Fentanyl. Schmerzmittel spielen die entscheidende Rolle in der Drogenkrise. Chuck Rosenberg von der Drogenfahndungsbehörde.
4 von 5, die das erste Mal Heroin nehmen, haben mit Tabletten auf Rezept angefangen. Und in den Vereinigten Staaten kommen jeden Tag 600 Heroinabhängige dazu, was bemerkenswert ist.
4 von 5. Wer süchtig ist, kommt nicht mehr so einfach los. Wenn der Hausarzt den Nachschub verweigert oder die legalen Pillen aus dem Apothekerschränkchen keinen Kick mehr geben, dann greifen Amerikas Süchtige zu dem, was die Straße hergibt. Heroin und andere chemische Mischungen. Aber am Anfang stehen die Schmerztabletten auf Rezept. Dave, der 46-Jährige mit dem Football-Trikot und der Gitarre, erzählt, wie die Pillen sein Leben diktiert haben.
Plötzlich geht es darum, deinem Doktor zu erklären, dass du mehr Schmerzmittel brauchst. Ich bin also einem anderen Arzt gegangen. Ich habe ihm von meinen Rückenschmerzen erzählt und er hat mir Schmerztabletten verschrieben. Wir nennen das Doktor-Shopping oder auch Ärzte-Hopping. Ich bin dazu übergegangen, verschiedene Ärzte mit unterschiedlichen Geschichten aufzusuchen. So habe ich all die Medikamente und Rezepte bekommen.
Und die Ärzte spielen zunächst mit. Daves Lügengerüst hält mehrere Jahre.
Das ist wirklich harte Arbeit, dass alles glatt geht. Und ich habe auch Notfallpläne entwickelt, wenn ein Doktor Nein sagt. Ich habe immer versucht, das System zu manipulieren, damit ich was bekomme.
You know, manipulate the system so I got something.
Dave führt die Ärzte in die Irre und belügt sich selbst. Jahrelang. Daves massiger Körper ruht im Gartenstuhl. Geduldig erzählt er seine Schicksalsgeschichte. Was noch auffällt, die Ärzte sind in seinen Erinnerungen nicht diejenigen, die ihm das alles eingebrockt haben. Er sucht die Schuld nicht bei den anderen. Dave sieht zuallererst sich selbst in der Verantwortung. Dabei hat die Ärzteschaft in den USA bereits eingesehen, dass sie ihren entscheidenden Teil zur Opioidkrise beigetragen hat.
My name is Eric Strain and I'm a professor of psychiatry and behavioral sciences at Johns Hopkins University School of Medicine.
Dr. Eric Strain von der medizinischen Fakultät der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Er leitet das Forschungszentrum zur Behandlung von Drogenmissbrauch. Dr. Strain sitzt in einem engen, fensterlosen Konferenzzimmer und holt zu einem langen Erklärungsversuch aus. Dr. Strain warnt vor zu schnellen Rückschlüssen und simplen Erklärungen. Er sieht verschiedene Ursachen, die sein Land in diese Drogenepidemie geführt haben. Und ja, seine Kollegen in den Praxen und Kliniken haben wohl zu leichtsinnig Schmerzmittel verschrieben, gibt Strain zu.
Früher hätte ein Arzt vielleicht andere Medikamente verschrieben, wie etwa Ibuprofen. Doch heutzutage behandeln wir Schmerzen mit Opioiden sehr viel aggressiver. Es hat in diesem Land in den 1990er Jahren einen regelrechten Schub gegeben unter den Ärzten und im Gesundheitswesen. Sie haben nicht mehr so viele Bedenken gehabt, dass Menschen die Opioide auf Rezept missbrauchen könnten.
Der Kampf gegen Schmerzen. Auf einmal heißt es, sie müssen nicht sein. Schmerzen können behandelt werden, dank wirkungsvoller Medikamente. In wissenschaftlichen Zeitschriften argumentieren Ärzte plötzlich, dass man über Generationen hinweg das Leiden vieler Patienten außer Acht gelassen habe. Das sollte sich ändern. Sie läuten ein neues, schmerzfreies Zeitalter ein.
Now the pharmaceutical industry, of course, was very happy about that. We saw aggressive marketing of certain opioids.
Ein weiterer Faktor aus Sicht von Dr. Strain von der Johns Hopkins Universität, die einflussreiche Pharmaindustrie, die ihre neuesten Schmerzmittelprodukte verkaufen will.
There's no question that our best, strongest pain medicines are the opioids.
Im Internet findet man einen Ausschnitt eines Werbevideos aus den 90ern. Im Jahr 1998 hat der Medikamentenhersteller Purdue Pharma eine eigene Dokumentation produziert, um vor allem Ärzte von den Vorteilen starker, opioider Schmerzmittel zu überzeugen und so ihr eigenes Produkt OxyContin salonfähig zu machen.
In fact, the rate of addiction.
Tatsache ist, unter den Schmerzpatienten, die sich in ärztlicher Behandlung befinden, liegt der Anteil der Süchtigen deutlich unter 1%. Die Patienten fühlen sich nicht ausgelaugt, sie gehen arbeiten, sie leiden an keinen ernsthaften Nebenwirkungen. Ich wiederhole, die Medikamente sind die besten und stärksten Schmerzmittel und sie sollten bei Schmerzpatienten viel häufiger angewendet werden.
Was der Arzt Alan Spanos hier im Marketingclip von Purdue Pharma vor knapp 20 Jahren behauptet, neuartige opioide Schmerzmittel wie das eigene Produkt OxyContin würden kaum abhängig machen. Es könnte also im größeren Stil eingesetzt werden. Zahlreiche medizinische Studien haben dies mittlerweile widerlegt und eine Reihe von US-Bundesstaaten ist wegen solcher Behauptungen mittlerweile vor Gericht gezogen. Sie haben gegen mehrere Schmerzmittelhersteller geklagt. Die Staatsanwälte werfen ihnen vor, sie hätten von der Suchtgefahr gewusst und ihr aggressives Marketing auf Lügen aufgebaut.
So these drugs, which I repeat, are our best, strongest pain medications, should be used much more than they are for patients in pain.
Für die Abhängigen kommt das alles zu spät. Purdue Pharma und andere Arzneimittelhersteller haben seit den 90ern Millionengewinne eingefahren. Die Rechnung dafür zahlen Amerikaner wie Dave, die von dem Zeug süchtig geworden sind. Doch der Mediziner Dr. Eric Strain betont auch, nicht jeder Mensch ist gleich gefährdet, süchtig zu werden. Die psychologische Verfassung spiele eine entscheidende Rolle, erklärt er. Wie sieht die persönliche Vorgeschichte aus? Gibt es Ängste oder ungelöste Konflikte? Darüber redet Dave kaum. über seine Mutter zum Beispiel. Als es ihm noch gut geht, lange bevor Dave in den Entzug kommt, wohnt er mit ihr zusammen. Dann stirbt sie. Das sind außerdem die vielen Krankenhausaufenthalte und Operationen in Daves Leben und immer wieder die wahnsinnigen Rückenschmerzen, sein Übergewicht. Ob das eine Rolle spielt, muss Dave selbst ergründen. Im Champhaus in der Entzugswohngemeinschaft wird erwartet, dass sie sich mit ihrer Vergangenheit und ihrer Persönlichkeit auseinandersetzen. Jeden Abend nach dem Essen kommen Dave und seine 14 Mitbewohner zusammen und reden. In der Küche hat Rusty Buckler schwer zu tun. Der 56-Jährige mit den kurzen, grauen, stoppligen Haaren hat sich eine schwarze Schürze umgebunden und schnippelt Karotten und Kartoffeln. Farbige Tattoos leuchten an seinen beiden Unterarmen.
Nur eine Pille würde meine Psyche verändern und mein Körper würde heftig reagieren, selbst wenn ich die Pillen so nehmen würde, wie sie der Arzt verschrieben hat. Dann würde ich mehr von dem Zeug haben wollen. Ich muss höllisch aufpassen, jede Sekunde. Es würde mich verschlingen, es schleicht um mich herum. Es will mich zurückhaben. Aber ich bin nicht bereit aufzugeben. Gott sei Dank bin ich hier im Programm gut aufgehoben.
Der Alkohol und Medikamente im Überfluss haben Rustys Körper zerstört. Wie viele der Männer hier sieht er älter aus, als er mit seinen 56 Jahren tatsächlich ist.
Wir sind nicht stupid people. Wir sind sehr intelligent. Wir können nicht verstehen, warum wir nicht handeln, sagen Nein nach einem.
Rusty kämpft gegen ein gängiges Vorurteil. Denn dumm seien sie nicht, eigentlich sogar sehr intelligent. Nur für Suchtkranke ist es sehr schwer, Nein zu sagen, meint Rusty. Die allermeisten packen es nicht. Zwischen 60% und 70% der Bewohner sind rückfällig. Auf der Küchentheke steht das Foto von Cody. Auf dem Bild trägt er eine Sonnenbrille, die seine Augen versteckt. Er hat hier gewohnt, erzählt Rusty. Sein Urintest hat gezeigt, dass Cody rückfällig geworden ist. Rusty musste ihn wegschicken. So sind die Regeln. Monate später geht Rusty auf Codys Beerdigung. Dave dagegen hat es vorerst geschafft. Anfang Oktober überreichen ihm Steve und Rusty eine Urkunde. Denn nach 11 Monaten im Haus hat Dave das 12-Stufen-Erholungsprogramm erfolgreich beendet.
The bottom line is, I know now that the answer to all my problems has always been a chemical answer.
Im Endeffekt weiß ich jetzt, dass die Antwort auf all meine Probleme stets eine chemische Antwort gewesen ist. Eine Pille oder ein Drink, den ich nehmen könnte, um die schlechten Dinge verschwinden zu lassen. Du verscheuchst den Schmerz, verdrängst ihn, sodass du dich besser fühlst, aber das ist hier überhaupt nicht der Fall. Weißt du, ich habe erst wieder lernen müssen, das Leben so wahrzunehmen, wie es nun einmal ist. Das Leben durch andere Menschen erfahren, in der Gemeinschaft mit anderen oder indem ich zum Beispiel auf meiner Gitarre spiele. Ich gebe einigen anderen hier Gitarrenunterricht. Weißt du, das ist es, was ich brauche. Das erfüllt mich. Zuvor haben das immer nur Medikamente getan.
Dave schmiedet Zukunftspläne. Er will das Champhaus in der Kleinstadt Bowie verlassen und sich eine eigene Wohnung suchen. Alles auf Anfang. Er will diese neue, hart erarbeitete Chance nutzen. Dave weiß aber auch, das Risiko eines Rückfalls wird ihn für den Rest seines Lebens weiter begleiten.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Überdosis, Amerikas zerstörerische Drogenepidemie. Eine Sendung von Mark Hoffmann. Redaktion Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.